Ich begrüße euch alle nochmal ganz herzlich und freue mich, dass heute auch wieder ein paar Kinder dabei sind. Und für euch habe ich natürlich auch eine kleine Geschichte mitgebracht. Und zwar ist das eine Geschichte zum Nachdenken. Es war einmal ein Kaufmann, der zog sich eine Verletzung am Bein zu. Er schimpfte und war Gott sehr undankbar. Er wollte ihm in dieser Situation auch überhaupt gar nicht danken. Dann fuhr er mit seinem Auto und es regnete. Da platzte plötzlich während der Fahrt ein Reifen. Er konnte gerade noch so an einem Bauernhof halten, um nach Hilfe zu suchen. Er dachte, jetzt kommt bestimmt ein starker Bauer und der hilft mir. Aber es kam ganz anders. Es kam ein ganz kleines Mädchen. Dann holt sie eben ihren Vater, dachte er so bei sich. Er bat also das Mädchen, seinen Vater zu holen. Stattdessen kam aber ein alter, gebrechlicher Mann. Der alte, gebrechliche Mann begann, den Reifen zu wechseln. Währenddessen wartete der Kaufmann geduldig schön im Trocknen, denn es regnete noch immer, wie aus Strömen, also der reinste Wolkenbruch. Tja, als der alte Mann nun fertig war, dachte der andere, wenn er mir schon geholfen hat, dann muss ich ihm auch was dafür geben. Er drückte dem Mädchen 10 Euro in die Hand mit den Worten, Dankeschön, aber es hat doch sehr lange gedauert. Da sah das Mädchen den Kaufmann an und sagte, ja, weil mein Opa blind ist. Der Kaufmann war tief betroffen und saß noch lange im Auto. Er bat Gott um Vergebung und für seine Undankbarkeit. Und seitdem dankte er ihm jeden Tag für alles, auch für die negativen Dinge im Leben. Man sieht daran, wie wichtig es ist, Gott zu danken. Und danken schützt vor Wanken und loben zieht nach droben. Das war's. Heute soll es um die erste Engelsbotschaft gehen und um die Zeit des Endes. Ich habe mir gedacht, das ist ein wichtiges Thema, was uns alle angeht, und darüber soll heute Predigt handeln. Wir beginnen mit dem Ende der Zeiten. Bedrohliche Katastrophen und düstere Zukunftsaussichten stehen uns bevor. Aber gibt es einen Ausweg? Was geschieht zurzeit in unserer Welt? Die Nachrichten häufen sich über Unglücke zu Luft, zu Wasser und auf der See. Erdbeben und Hurricanes verwüsten ganze Landstriche. Ein immer größer werdendes Ozonloch bedroht uns. Die weltweite Bevölkerung explodiert. Wer wird überleben? Wir hören von Kriegen und vielen blutigen Auseinandersetzungen. Was wird dem Waldsterben und der Vernichtung des Regenwaldes nur folgen? Unsere Ressourcen wie Erdöl, Gas und andere werden rasch aufgebraucht. Wie geht es weiter? Die Kriminalität nimmt zu und organisiertes Verbrechen ist kaum noch auszurotten. Angesichts dieser und anderer Tatsachen stellen sich viele Menschen die bange Frage nach der Zukunft. Sind all die Naturkatastrophen reiner Zufall oder handelt es sich bereits um Gottesgerichte, die das Ende der Zeit und der Erde ankündigen und uns zum Nachdenken aufrütteln sollten? Kündete Jesus nicht diese immer häufiger auftretende Naturkatastrophe und Kriege und Kriegsgeschrei sowie die Zukunft der Zukunftsangst der Menschen als Zeichen seiner zweiten Ankunft und des Endes der Welt an? Und hat all das Böse einen Grund oder geschieht dies nur rein zufällig? Es besteht kein Zweifel, unsere Lage ist ernst. Wir sind in den letzten Abschnitt des Planeten getreten, in dem wir nicht nach Merkmalen suchen müssen. Sie springen uns geradezu ins Gesicht. Sie warnen uns und sie mahnen uns und sie erschüttern uns bis ins Mark. Denken wir nur an die schlimmen Ereignisse in Syrien. Menschen werden durch Giftgasanschläge getötet und Kinder auf grausame Weise umgebracht. Sie sind die Unschuldigen und werden für politische Dramen zur Rechenschaft gezogen. Um der zivilen Bevölkerung ein Zeichen zu setzen und Angst zu streuen. Wir befinden uns in der Endzeit, wie die Bibel sagt. In Lukas 21,25 lesen wir, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Leuten bange sein, und sie werden zagen, und das Meer und die Wassermengen werden brausen. Was sagt uns die Bibel zur Zeit des Endes? In Matthäus 24,14 lesen wir, und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Weiterum geht es um religiöses Engagement und Vereinigungsbestreben. Ist das eine Lösung? Auch sehen wir große Veränderungen in den Kirchen und ein nie dagewesenes Streben nach Einheit. Schwester Weid mahnt uns im Buch Der große Kampf ganz eindringlich. Ich habe einige Verse rezitiert. Dass die Weltmächte sich vereinigen in ihrem Kampf gegen Gottes Gebote und verfügen, dass die Kleinen und Großen, die Armen und die Reichen, die Freien und die Sklaven durch die Feier des falschen Sabbats die Gebräuche der Kirchen annehmen. Weiterhin sagt sie, dass sich mit jedem Ablehnen einer Wahrheit das Gewissen der Menschen mehr und mehr verfinstert. Ihre Herzen werden noch widerspenstiger, bis sie keck in ihrem Unglauben verharren. Trotz der Warnung, die Gott an sie gerichtet hat, treten sie weiterhin eines der 10 Gebote mit Füßen, bis sie diejenigen verfolgen, die es heilig halten. Christus selbst wird durch die Geringschätzung, die seinem Wort und seinem Volk entgegengebracht wird, verachtet. Weiterhin sagt Schwester Weid, dass sich die Kirche an den starken Arm der Staatsgewalt wendet. Und Papsttreue und Protestanten werden dies gemeinsam tun. Wenn die Bewegung zur Durchsetzung der Sonntagsfeier mutiger und entschlossener auftritt, wird man gegen diejenigen, die Gottes Gebote halten, diskriminierende Gesetze erlassen. Wem immer diese Auseinandersetzung klar vor Augen geführt worden ist und wer dennoch das Gesetz mit Füßen tritt, um einer menschlichen Verordnung zu gehorchen, empfängt das Mahlzeichen des Tieres. Wir lesen die erste Engelsbotschaft zur Warnung in Offenbarung 14, 6 bis 7. Und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden denen, die auf Erden wohnen, und allen Nationen und Geschlechtern und Sprachen und Völkern, und sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Ich denke, Gott zu fürchten und ihm die Ehre zu geben, bedeutet, an ihn zu glauben, Gottes Gesetz zu halten und ihn allein anzubeten, weil er der Schöpfer ist. Viele Menschen selbst, bekennende Christen, glauben an Theorien der Entwicklungslehre und an einen Urknall. Sie geben dem Schöpfer, der uns so wunderbar geschaffen hat, nicht die Ehre. Und dabei ist die großartige Schöpfung mit den vielen Naturgesetzen ein klarer Beweis für einen Erbauer. Denn jedes Werk hat seinen Meister und jedes Programm, das selbst in einer winzigen menschlichen Zelle vorhanden ist und die Wissenschaft in Erstaunen versetzt, benötigt einen Programmierer. Schon der Apostel Paulus bezeugt deshalb, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben, lesen wir in Römer 1,20. Um was für ein Gericht geht es in der ersten Engelsbotschaft? Die Heilige Schrift prophezeit viele Male die zweite Ankunft Jesu auf unserer Erde, um alle wahrhaft Gläubigen zu befreien, die im Glauben verstorbenen Toten aufzuerwecken und ihnen das ewige Leben zu schenken. Bevor Jesus kommt, muss aber feststehen, wer an dieser Auferstehung teilhaben darf und wer nicht. Deshalb muss zuvor ein Untersuchungsgericht stattfinden, in dem jeder, der sich zu Gott bekannt hat, von Adam an geprüft wird, ob er bis zum Tode seinen Glauben bewahrt hat. Diese Gerichtsszene schildert uns der Prophet Daniel. In Daniel 7, 9 und 10 lesen wir: Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich, und tausendmal Tausende dienten ihm, und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. In diesen Büchern sind alle Taten jedes Menschen ganz genau verzeichnet. Die unsichtbaren Engel haben Buch über jeden Menschen geführt und nun wird all dies vor Gott, dem Vater und den vielen Millionen Engeln offengelegt. Das heilige Gesetz Gottes fordert den Tod eines jeden Gesetzübertreters. Und der Weltenrichter muss dieser Forderung nachkommen. Aber kein Mensch von Adam an ist ohne Sünde. Alle haben Gottes Gebote übertreten. Und nun sind die anklagenden Bücher da und das Schicksal eines jeden scheint besiegelt. In dieser brenzligen und ausweglosen Lage wird Daniels Blick plötzlich auf den Höhepunkt dieser Gerichtsszene gelenkt und er ruft: Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihm gebracht. Jesus erscheint in dieser entsetzlichen Situation als der Menschensohn vor dem Vater im Gericht. Und bei jedem Gläubigen, der aufgerufen wird und der seine Sünden im Glauben an den Gottessohn bereut und um Vergebung gebeten hat, und der bis zum Lebensende treu war, erhebt Jesus seine durchbohrten Hände und sagt: Vater, ich bin für ihn gestorben. Dann werden diese Sünden für immer ausgetilgt und ins Meer der Vergessenheit geworfen. Aber bei denen, die nicht treu blieben, schweigt Jesus. Und so wird deren Name aus dem Lebensbuch gestrichen. Heute dürfen wir noch die ewige gute Nachricht hören und in Anspruch nehmen. In Hebräer 8,1 lesen wir: Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen Hohepriester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Nun die Frage an euch: Wem schenkst du dein Vertrauen? Christus oder dem Gegenspieler? Die Bibel offenbart uns Gottes Prinzipien und Gott handelt nicht willkürlich. Er hat immer einen Plan. Er hat ein Ziel. Er will eine neue Erde schaffen, eine Erde ohne Sünde, ohne Krankheit und ohne Leid. Er teilt seinen Plan den Menschen mit. Er informiert seine Kinder, damit sie auf das Ende vorbereitet sind. Gott möchte so viele Menschen wie möglich auf der neuen Erde haben. Zu diesem Zweck schenkt Gott uns noch eine Zeit der Gnade. Jeder soll die frohe Botschaft von der Erlösung und dem ewigen Leben hören. Er soll darüber nachdenken und seine Entscheidung treffen. Anhand von Beispielen zeigt Gott uns, was auf uns zukommt. Im 1. Korinther 10,11 lesen wir: Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Es heißt also, eine Warnung sollte beachtet werden. Ein Beispiel: Wenn am Rand einer Autobahn ein Wagen mit Blaulicht steht, werde ich doch sofort den Fuß vom Gaspedal nehmen, die Geschwindigkeit drosseln und höchste Aufmerksamkeit der Situation schenken. Die Bibel zeigt uns, was Menschen in vergangenen Zeiten erlebten. So ließen sich die Menschen zu Noahs Zeiten nicht bewegen, Gottes Warnungsbotschaft zu glauben. Alle, die Gottes Botschaften missachteten, gingen unter. Dagegen nahmen die Menschen von Ninive die Botschaft von Jona an und wurden gerettet. Wenn Gott die Menschen warnt, dann hat das eine ganz wichtige Bedeutung. Er meint es ernst. Und wir sollen auch der letzten Versuchung bestehen. Gott lässt Erschütterungen und Versuchungen zu, um unseren Glauben zu prüfen. Wir gehen schweren Zeiten entgegen, denn das, was wir erleben, sind erst die ersten Wehen. Deswegen gilt es, Gottes Wort ernst zu nehmen und danach zu handeln. Doch wir müssen keine Angst haben, denn Gott hat uns versprochen, uns zu helfen. Wir dürfen uns nicht auf unsere Kraft, auf unsere Weisheit und auf unser Können verlassen, sondern müssen uns ganz der Führung Gottes übergeben. Es ist gefährlich, sich in Selbstsicherheit zu biegen. Aber Gottes Verheißungen trösten uns. In 1. Korinther 10, 13 lesen wir: Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Gott lässt seine Kinder nicht im Stich. Er schenkt uns seine Kraft, um zu bestehen, zu überwinden und zu siegen. Keine Macht der Welt kann seine Kinder überwinden, wenn es sich unter seinen Schutz stellt. Gottes Wahrheit hat für die Gläubigen in der letzten Zeit eine große Bedeutung. Sie ist ein schützender Schirm, eine bergende Kammer. Wenn wir in dieser Wahrheit leben, an sie glauben und sie verkündigen, werden wir die Hilfe Gottes erleben. Was sollen wir also tun? Wir müssen uns ganz eng mit Gott verbinden. Zeit zur Gemeinschaft mit Gott suchen. Gottes Wahrheiten in seinem Wort studieren. Im Gebet mit Gott verbunden sein. Wir müssen Gottes Warnungsbotschaft den Menschen verkündigen. Unsere ganze Aufmerksamkeit soll dieser Aufgabe gelten. Der große Kampf wird mit einem grandiosen Sieg Christi enden. Die Bibel schildert den Triumph Christi in überwältigenden Bildern. Christus kommt als König und als Erlöser seines Volkes. Wem schenkst du also dein Vertrauen? Eine gute Nachricht können wir am besten verstehen und wertschätzen, wenn sie mit einer schlechten Nachricht verglichen wird. Und genau das tut für uns die Bibel, indem sie uns das Evangelium verkündigt. Wir müssen zunächst erkennen, was das wahre Problem des Menschen ist, bevor wir begreifen können, was das Evangelium eigentlich ist. Es scheint einen Ausweg zu geben, wenn Gott sagt, dass die Feigen und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner ihren Teil haben werden in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Dann weißt du, wenn du diesem Feuer entkommen willst, dann darfst du nicht lügen, stehlen, nicht feige oder unzüchtig sein. Es hört sich wie eine gute Nachricht an, bis du entdeckst, dass du nichts von alledem erfüllen kannst. Dann wird daraus plötzlich eine wirklich schlechte Nachricht. Denn nun erkennst du, wenn du das Leben haben willst, musst du etwas tun, was für dich unmöglich ist. Das ist die schlimme Nachricht im ganzen Universum. Wenn du jedoch entdeckst, dass derjenige, der das alles von dir verlangt, bereits alles für dich erfüllt hat und es dir als ein absolut freies Geschenk anbietet und du es nur noch anzunehmen brauchst, gäbe es dann noch etwas Wundervolleres auf dieser Welt? Die gute Nachricht ist, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist bereits in seinem Sohn. Und wer den Sohn hat, der hat bereits auch das Leben und ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Und das ist die gute Nachricht. Gibt es irgendeinen anderen Weg, auf dem Menschen gerettet werden können? Nein, denn das ist das Evangelium. Und das Evangelium ist Gottes Weg, den Menschen zu erretten. Das ist die Botschaft, die die ganze Erde erfüllen muss, von einem Ende zum anderen, von Land zu Land, von Küste zu Küste, und dann wird das Ende kommen. Wir sind am Höhepunkt der Zeit angelangt, und ist dies alles entscheidende Moment, in der Weltgeschichte. Die Kraft Gottes ist kurz davor, auf sein Volk zu fallen. Wir können es alle spüren, weil wir sehen und hören können, was um uns herum geschieht. Wir wissen, dass dieser Zeitpunkt der Weltgeschichte gekommen ist. Und jetzt ist es von allergrößter Wichtigkeit, dass wir dieses Evangelium nicht nur verstehen, sondern auch erleben. Ich denke, wenn wir das so betrachten, ist die Entscheidung doch letztlich klar. Meine Entscheidung steht für Jesus Christus. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Zeit läuft ab und die letzte Stunde naht. Christus bereitet sein Kommen vor. Bald bricht der Tag aller Tage an und dann erfüllt sich Gottes Plan und wir werden in unsere ewige Heimat einziehen. Und Gott möge uns dabei helfen. Amen.